Ich begrüße Sie zur Vorlesung der Geschichte und Ästhetik der audiovisuellen und digitalen Medien, Teil 2, Teil 1. Heute geht es um Narration, damit ist dann auch sind dann auch die filmästhetischen Merkmale abgeschlossen. Narration ist etwas, was Sie aus dem Deutschunterricht auch kennen, weil das natürlich zentrales Merkmal der schriftlichen Medien ist, das ganz im Mittelpunkt steht von textästhetischen Betrachtungen, aber bei Computerspielen seit einigen Jahren dann auch wieder stärker in den Mittelpunkt kommt. Es gab mal den Streit vor vielen Jahren, ob Computerspiele überhaupt narrativ betrachtet werden sollten. Es gab nie irgendjemanden, der behauptet hat, Computerspiele seien nur Erzählungen. Es gab aber Gegenpositionen, die gesagt haben, Computerspiele seien erstmal keine Erzählungen und Tetris hätte überhaupt keine Erzählung und man würde auch nicht Erzählungen suchen und es könnte sowas geben, aber wichtig für das Medium sei eben gar nicht das Narrative, sondern vor allem das Ludische, also die Spielmerkmale. Der Streit ist nie so richtig beigelegt worden und bis heute schwelt eher so die Diskussion, wie wichtig ist die Erzählung. Also reicht es, wenn man eine tolle Spielmechanik hat und dann batscht man irgendein Zombie-Thema drauf und dann hat man ein Spiel oder ein Alien-Thema oder halt irgend so eines dieser Genres? Oder muss man sich mehr Mühe geben? Sie sehen ja hier in der Präsentation des The Walking Dead ein Spiel, was ja vor allem für seine narrativen Merkmale gelobt wird, nicht so sehr für seine spielerischen. Und das ist bis heute so ein bisschen das Problem, dass Spiele entweder eine tolle Geschichte haben oder ein tolles Gameplay. Aber beides zusammen, wenn man beides zusammen macht, dann wird es halt getrennt. Dann kriegt man halt hier das tolle Gameplay und wenn man das bewältigt, kriegt man wieder einen Teil der tollen Geschichte. Aber dass man innerhalb des Gameplays auch noch eine gute Geschichte erzählt, ist selten. Es gibt Beispiele und ein paar zeige ich heute auch. Aber es ist ein Problem dieses Mediums, was es mit Erzählung hat. Narrative Elemente, also zum Erzeugen der Diegese. Die Diegese ist so ein Fachbegriff aus der Narratologie und bezeichnet die erzählte Welt. Wir haben hier so die Welt der Rezipienten und die diegetische Welt oder die Diegese ist das, was in der Narration hervorgebracht wird. Klassischerweise gibt es so ein paar Aspekte, nach denen man die Narration bewertet oder erstmal beschreibt. Also das Setting, die Story, Plot unter die Erzählung, Figur und auf Englisch ein Character, die Konflikte, die Themen oder Motive und die Struktur des Ganzen. Das sind die Überschriften, nach denen ich heute mal so ein paar ausgewählte Computerspiele vorstellen will. Wenn Sie das Thema interessiert, aus Mediensicht ist das sehr interessant. Ich fange wieder an, Viertel nach. Ja, Sie tun so, als sei es Ihnen peinlich, aber Sie wussten es vorher. Ist nicht glaubwürdig, die Nummer. Kommen Sie einfach pünktlich, dann müssen Sie nicht so Schauspieler danach. So, narrative Elemente, das kann man alles im Detail sich anschauen. Auch für andere Medien ist das wichtig. Also wenn Sie eher so im Bereich Film sich umschauen, ist natürlich Narration auch ein zentrales Element. Wenn Sie als Kombifach eine Philologie haben, also Germanistik oder Anglistik, auch da werden Sie natürlich mit ganz vielen narratologischen Konzepten konfrontiert. Das ist hier erstmal so ein grober Aufriss. Man könnte aber die komplette Narratologie auch an Computerspielen entwickeln, so wie man das an anderen erzählenden Medien machen kann. Gut, also fangen wir vorne an. Setting ist so der erste Punkt. Es geht ja immer darum, wie beschreiben Sie jemandem ein ästhetisches Merkmal, in dem Fall die Narration, der das Spiel nicht kennt. Und im Zweifel auch nicht vorredet. Man könnte nicht sagen, jetzt schau dir das mal an, hier guck mal, wie das aussieht. Klar, so Columbia von Bioshock Infinite kann man erstmal visuell und grafisch beschreiben oder semantisch, wo werden Elemente der amerikanischen Geschichte aufgerufen. Aber man kann das natürlich auch als erstmal Ort und Zeit der Handlung beschreiben, was das halt ist, so eine Stadt in den Wolken, wie kommt das in der Diegese, wie kommt die Stadt überhaupt in die Wolken und wie kommt es dazu, dass es soweit ist. Und das ist der erste Schritt, in den Sie eine Diegese analysieren, wo spielt es und wann. Location and Time. Ich habe übrigens alle Beispiele, also nicht alle, aber doch sehr viele Beispiele heute anhand der Bioshock-Reihe gemacht. Nicht, weil die jetzt besonders gut ist in der Narratologie, aber weil es echt viel davon gibt und man alles daran zeigen kann. Es ist so eine innere Konsistenz. Wenn Sie die Reihe nicht kennen, ist es kein Problem. Wenn Sie sie kennen, dann können Sie vielleicht die einzelnen Elemente besser aufeinander beziehen. Also Ort und Zeit der Handlung, immer innerhalb der diegetischen Welt. Also wann sollte das eigentlich spielen und wo ist es? Und das kann man dann tatsächlich auch vergleichen. Wäre es überhaupt möglich? Ist es Alternate History oder ist es eine reale Geschichte? die versucht wird zu rekonstruieren. All das gehört dann zur Analyse dazu. Auch die Hintergrundgeschichte kann man aufzählen. Da muss man allerdings, wenn Sie eine narrative Analyse vor sich haben, was Sie in diesem Semester machen werden, ein bisschen Acht geben, dass Sie nicht zu sehr in der Diegese drinbleiben. Also was eine narrative Analyse nicht ist, ich betone nicht, es ist eine Zusammenfassung des Plots. Oder wie ist es dazu gekommen, dass irgendwie Frodo den einen Ring hat? Das ist schon mal, das muss man mal erwähnen, aber es ist nicht so der zentrale Kern. Das geht dann so in Richtung Fanfiction oder Fanservice, dass man nochmal genauestens beschreibt, wie es dazu gekommen ist in der Geschichte. Für eine Analyse ist das nicht unerheblich, aber nicht das zentrale Merkmal. Man will ja herausfinden, wie funktioniert die Geschichte, wieso nimmt sie den Leser oder den Spieler mit, beziehungsweise wo versucht sie es und wo scheitert sie und wo schafft sie es, und nicht so sehr, was ist eigentlich hier passiert. Aber klar, für eine Analyse muss man in die konkreten Gegebenheiten reingehen, und da gehört dann auch dazu, dass man eine Synopse macht dessen, was da passiert ist. Aber in Ihrer Analyse, die Sie am Ende des Semesters vor sich haben, haben Sie eh nicht so viel Zeit. Und das so im Blick auch auf, was ich im letzten Jahr bekommen habe. Für viele ist es einfach, das ist billig. Man kann ja sofort was schreiben, und je lieber man das Spieler, desto mehr kennt man auch dazu. Und dann hat man auch die anderen Teile gespielt und hat vielleicht auch das Wiki gelesen und weiß unglaublich viel über diese Welt und will das dann auch teilen. Und wieso ist der jetzt gelb und wie kommt es, dass er dieses Schwert hat und so. Es ist aber egal. In meisten Fällen ist es egal. Und das muss man dann eher so distanziert betrachten. Deswegen analysieren Sie lieber ein Spiel, was Sie nicht so lieb haben und wo Sie im Prinzip alles machen. 8:45 gilt auch für Sie. So, also Hintergrundgeschichte ja, aber nicht zu viel davon oder nicht zu dicht an der Geschichte, sondern mehr so die zentralen Merkmale. Die prozedurale Hintergrundgeschichte ist selten, gibt's. Dwarf Fortress ist da das bekannteste Beispiel. Da wird jedes Mal, wenn Sie eine neue Welt schaffen, also nicht unbedingt, wenn Sie ein neues Spiel spielen, aber Sie können halt sagen, neue Welt, dann erzeugt er Ihnen erstmal einen kompletten Hintergrund. So die letzten 1000 Jahre, wie es dieser Welt gegangen ist. Da werden Götter geschaffen und Legenden und Mythen gesponnen und Geschichten von Ländern und Konflikte und Königshäuser, die sich abgelöst haben. Und das alles wird ausgewürfelt. Und dann haben Sie diese sehr komplexe Welt, das kann man dann auch lesen, kann man sich auch ausdrucken lassen, liest sich so ein bisschen wie das Silmarillion, also dann doch sehr trocken im gesamten Stil, aber nichtsdestotrotz verblüffend vielfältig. Macht man selten, weil man doch lieber dann so einen Handlungsstrang begründen möchte, und häufig ist die Diegese oder die Welt auch nicht komplexer als das, was man für das Spiel braucht, und viele Fragen bleiben offen. Also gerade in Bioshock, man erfährt halt, okay, diese Stadt ist in den Wolken, aber wo das Wasser herkommt, was hier runterfällt, also es gibt viele Dinge, die man sich fragen kann, woher kommen die Technologien und wer hat die entwickelt, und das weiß man dann nicht so richtig. Ja, das sind alles Risse im Raumzeitkontinuum. So, das gehört also zu einer narrativen Analyse eines Spiels, kann man halt, das Setting ist häufig die Umgebung oder der Level, in dem das stattfindet. Das hat auch ganz produktionsästhetische Gründe, weil das ja immer so eine Einheit ist. Da sagt man, hier konstruieren Sie mal diese Wallfish Bay oder Battleship Bay, und dann macht sich das Art Department dran und baut halt diese abgeschlossene Welt auf. Hier ist ein Bild, das ist, glaube ich, gar nicht aus dem Spiel, sondern mehr so aus dem Making-of, wo halt mal gezeigt wird, was dieses Level ausmacht, und dann ist man nur in einem kleinen Teil davon wirklich unterwegs. So, also das guckt man sich erst an, das Setting, Ort und Zeit. Der nächste wichtige Schritt ist Story, Plot und Erzählung. Und da gibt es eine wichtige Trennung, nämlich zumindest mal zwischen Story und Plot. Da sind sich alle einig, auch wenn sie es dann nicht immer so nennen. Story sind die Ereignisse, die in der Geschichte passiert sind, in der richtigen chronologischen Reihenfolge. Der Plot ist die Präsentation dieser Ereignisse. Das kann eine ganz andere Reihenfolge sein. Also Sie können mit dem Ende anfangen oder Sie zeigen Rückblenden oder Sie lassen was aus. Und es werden nur Andeutungen gemacht, sodass man dann als Spieler das rekonstruieren muss. Oder man zeigt nur so Environmental Storytelling. Man zeigt halt nur was da rumliegt, und der Spieler muss sich dann überlegen, wie kam es dazu, what happened here? Also was ist passiert, dass es so gekommen ist? Das sind alles dramaturgische Merkmale, die aus einer Story einen Plot machen. Plot ist dann das, wie es präsentiert wird, beziehungsweise es kommt dann noch die Erzählung als dritte Ebene dazu. Und das kommt aus Zeiten, als man noch unterscheiden konnte zwischen Story und Plot. Das ist bei Büchern und Filmen, ist Plot und Erzählung identisch. Aber wenn Sie, sagen wir mal, einen Märchenerzähler haben, der nicht abliest, sondern der wirklich frei erzählt, dann kommen noch zusätzliche Elemente rein. Der erfindet Ereignisse oder die Erzählerin. Da werden Ereignisse erfunden, die im Zweifel weder in der Story ursprünglich abgebildet sind. Wenn die Kinder dann fragen, irgendwas ist denn aus dem Wolf geworden? Und dann wird halt was erfunden in dieser Erzählung und in der nächsten vielleicht schon wieder anders. Das können Spiele auch. Und wenn ich das mal demonstriere, also es gibt die plotrelevanten Ereignisse. Und eine Story, wird auch gesagt, ist mindestens zwei Ereignisse, die zusammenhängen. Alle schleichen sich so rein, um mir zu zeigen, dass es ihnen total unangenehm ist. Wissen Sie, wie Sie das vermeiden? Kommen Sie einfach pünktlich. Das ist total einfach. Sie nehmen einfach einen Bus früher. Dann müssen Sie auch nicht so tun, als sei Ihnen das jetzt unangenehm, damit ich irgendwie, also mich stört das einfach. Das habe ich, glaube ich, schon öfter erwähnt. Und ich erwähne es auch bis zum Ende des Semesters wieder. Sie können doch nicht sagen, Sie hatten vorher noch einen anderen Kurs, weil ich weiß, dass das nicht stimmt. So, also Ereignisse sind plotrelevant. Die werden dann auch zusammengetragen und in Synapsen wird das dann auch aufgeschrieben. So, dass man sagt, was ist tatsächlich passiert. Und viele Spiele, die Sie 20 Stunden spielen, lassen sich dann auch verblüffend wenige Ereignisse zusammendampfen. So, die Ereignisse, wie gesagt, die in der richtigen Reihenfolge, sofern es eine gibt, das kann ja auch in mehreren Zeitebenen sein, das ist ja bei Bioshock auch sowas, dass Sie dann mehrere Zeitachsen haben. Egal, man kann Ereignisse in der Regel chronologisch anordnen. Es gibt Werke, auch Filme, in denen es nicht klar ist, ist das jetzt in der Vergangenheit, in der Gegenwart, dann gibt es tolle Theorien, wann welche Ereignisse stattfinden. Manchmal ist es der Story-Twist, dass das Ereignis wann anders war, oder bei Krimis wird das zentrale Startereignis ganz am Ende gezeigt, wer war es nämlich und was ist passiert. Das sind alles solche Möglichkeiten, aber wichtig ist, bei dem Ereignis passiert etwas. Irgendwas in der Welt ändert sich. Schauen Sie auch Sie, 8:45. Und vor allem dann, ich müsste ja abschließen, alle Viertel schon die Tür öffnen, dass man dann wie beim Theater dann irgendwie mal dazwischen kommt. So, also das sind die Ereignisse. Da passiert was in der Welt und das unterscheidet sich von den Geschehnissen. Die sind nämlich irrelevant für den Plot. Und jetzt in dem vernünftigen Film oder Buch würden Sie, wenn Sie das dann durch so einen Drehbuchcheck geben, sagen, raus damit, solche Szenen werden gestrichen. Wir brauchen nur die Szenen oder Ereignisse, die die Story vorantreiben, also wo sich etwas ändert in der Welt. Irgendein Storywert sich ändert. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, nein, wir möchten gerne das reiche Leben zeigen und da passieren viele Dinge, die sind einfach alltäglich und dann haben Sie so einen Arthouse-Film, wo die Nicht-Eingeweihten sagen, da passiert ja gar nichts und das ist ja ein ganz langweiliger Film und irgendwie ganz am Ende hat sich kaum was bewegt. Das kann natürlich auch eine narrative Strategie sein. Bei Spielen kommt hinzu, dass Sie als Spieler ja was machen müssen und Sie geben 60 Euro aus, dann wollen Sie ja auch 15 Stunden unterhalten werden und dann auch Multiplayer. Das Problem ist, man kann Spielern nicht das Vorantreiben des Plots überlassen oder der Story. Wenn man ihnen die Wahl lässt, also klar, kann ich machen und sagen, du kannst da rumlaufen, du kannst da auf alles schießen, aber du triffst nur das, was egal ist. Und so wird es halt häufig auch gemacht. Wenn eine Story vorangetrieben werden soll in Form eines Plots, dann macht man das irgendwie in Cutscenes oder Scripted Sequences, also irgendwas, wo der Spieler dann mal kurz den Controller aus der Hand legt. Und wenn der Spieler in der Kontrolle ist, dann gibt man ihm Dinge, die nichts kaputt machen können. Also irgendwie Gegner. Woher die kommen und wohin die gehen, das ist völlig egal. Also er muss halt von A nach B und da ist was im Weg und es ist ein Videogame, also schießt man Leuten ins Gesicht. Und das ist aber, als Spieler hinterlässt es dieses Gefühl, man hätte eigentlich zum Fortkommen dieser Welt wenig beigetragen. Der Trick ist, dass sie dafür sorgen, dass sich der Spieler mit dem Avatar identifiziert und das Gefühl hat, auch was in den Cutscenes passiert, bin doch irgendwie ich. Ich hätte es genauso gemacht an der Stelle. Oder dieses Gefühl, das ist schon richtig, dass er jetzt nicht nach Paris fliegt, sondern halt noch woanders hingeht. Und dann hat man das Gefühl, das ist dann doch meine Geschichte gewesen. Wenn Sie aber analysieren, was ist eigentlich Ihre Geschichte und was ist die Geschichte der Autoren, die Ihnen hier vorgesetzt wird und die Sie eigentlich nur freischalten können, meistens läuft es zu Ungunsten der Spieler, gerade in so narrativen Spielen, wo eine Menge Autorfleiß reingeflossen ist. Führt dann dazu, dass jeder zwar ein anderes Spiel, also die Erzählung ist immer eine andere, Sie können das auch in Let's Plays sehen, wie jemand durch den Level kommt, ist immer ein bisschen unterschiedlich für die Story, aber ist es egal, weil sie alle dieselbe Story erleben und für den Plot eigentlich auch, weil wenn sie diese ganzen Geschehnisse rausnehmen, wie der jetzt da hinten zu Founders Books kommt und also wo er sich versteckt hat und in welchen Müll er gesucht hat, um irgendwelche Munition zu finden, weil die in Columbia massenhaft in Müll geworfen werden. Also das ist für das Fortkommen der Geschichte unerheblich. So, und das ist das die derzeitige Lösung, zumindest in den AAA-Games, die wirklich sehr viel Produktionskosten haben, zu sagen, wir möchten ja, dass die Spieler ein tolles, also eine tolle Story haben, die sie erleben können, mit Twists und Enden und alles soll doch irgendwie vorhersehbar sein, sodass sich dann zwei Spieler hinterher ausholen, ja, ich habe genau selber erlebt, ganz genau ging mir aus, wie hast du das in dem x-ten Level gemacht? Und ja, genau, das habe ich dann auch. Und ich habe tatsächlich die Hand weggezogen. Und es gibt so minimale Änderungen, die dann vielleicht dafür sorgen, dass die Figur einen anderen Hut auf hat. Aber das ist dann im Prinzip auch, also in Rollenspielen haben sie das dann häufig, dass sie halt die Rüstung austauschen können oder irgendwie eine andere Waffe halten in der Cutscene, die dann gerendert wird mit dem, was sie haben. Aber die Story selber ist halt dann doch dieselbe. Manchmal kann man die Reihenfolge vertauschen, aber komme ich noch dazu. So, dann gibt es Situationen oder auch Szenen genannt, in denen sowas stattfindet. Also eine Situation ist ein abgeschlossener Bereich, in denen storyrelevante Ereignisse oder plotrelevante Ereignisse und plotirrelevante Geschehnisse stattfinden können. Also im Grunde genommen so dass der Zusammenhalt von Setting und Plotausschnitt. Und diese Trennung von Ereignis und Geschehnis ist ein Wesensmerkmal von Erzählungen, nicht unbedingt nur von Spielen. Die Märchenerzählerin ist auch so ein Fall, die fügt dann auch das ein oder andere Geschehnis ein, was Rotkäppchen alles machte im Wald und nachdem sie dann den Wolf getroffen hat und dann kriegt sie noch ein paar Blumen und macht eine Pause und dann kann man das ein bisschen ausschmücken, wenn man ein bisschen Zeit hat. Aber in der nächsten Erzählung kann das auch schon wieder anders sein, weil die plotrelevanten Ereignisse, die müssen erreicht werden und das dazwischen ist Dekoration. Gut, also haben wir das Setting, wir haben Plot und die Unterscheidung zwischen Story und Plot ist enorm wichtig und Story-Plot-Erzählung bei Computerspielen im Unterschied zu Film und Literatur. Da ist halt die Erzählung jedes Mal die gleiche, weil sie, also im Kopf mögen andere Dinge passieren, oh, das habe ich gar nicht gesehen, ach so, so hängen die zusammen. Also da passiert eine Menge und Narration findet ja ganz wesentlich im Kopf statt oder in der Interpretation. Aber die Präsentation der Szenen ist vorgegeben, sodass es keinen Unterschied zwischen Erzählung und Plot gibt. Deswegen wird das auch in der Filmanalyse selten betrieben. Aber in der Spielnarratologie ist es sehr wichtig, dass man auch unterscheidet. Es hat zwar jeder ein anderes Let's Play und der eine schafft es in 2 Stunden, der andere in 5. Aber aus Story-Sicht ist das egal. Dann gucken wir uns die Figuren an, häufig auch als Charakter bezeichnet, das ist aber ein Anglizismus, Character heißt es halt auf Englisch und wird dann gerne übernommen, der tolle Charaktere in dem Spiel, aber man meint jetzt narratologisch tolle Figuren und auch da kann man sich das Übliche anschauen, also man könnte eine psychologische Analyse machen, wenn man sich nach den Motiven und den Werten fragt, was treibt diese Figuren eigentlich an, überhaupt die Frage, sind es Flat Characters oder Deep Characters, also gibt es sowas wie einen Hintergrund und einen Antrieb, erfahren wir was über diese Figuren oder sind es einfach nur so Füller, Sidekicks, die da waren und immer da waren und wenn sie weg sind, dann fehlen sie auch niemandem, weil ein nächster kommt. Das wird häufig als Vorwurf betrieben, dass die Vielschichtigkeit der Figuren ist ein wesentliches Merkmal für eine gute Erzählung. Das stimmt auch, also es wird so als Qualitätsmerkmal gehandelt, aber es heißt nicht, dass jede Figur die gleiche Ausgestaltung bedarf. Es gibt durchaus den Barkeeper, den muss man nicht so intensiv zeichnen wie halt die Hauptfiguren. Das führt dazu, gerade was Figuren angeht, dass das Fernsehen in ihrer Generation als das narrative Medium gilt. Fernsehserien, die dann über 7, 8 oder 10 Staffeln, jeweils mit 10 bis 20 Folgen, ihre Geschichte entfalten können. Also wirklich die viel mehr Zeit haben zur Gestaltung der Figuren und des ganzen Plots, als viel relevanter angesehen werden als Film. Das ist insofern interessant, dass das vor 20 Jahren genau andersrum gesehen wurde. Da war Film, also Kino, die hatten immerhin 90 bis 120 Minuten, während diese Serien halt immer nur 45 pro Woche haben und sich damit beschränkten, jede Woche im Grunde genommen eine Episode zu zeigen, also halt so ein Serial und nicht eine Serie. die auch austauschbar sind, sodass man nie so richtig eine fortlaufende Handlung hatte oder nicht weit genug und auch die Figurencharakterisierung nie so richtig ausgestaltete, weil man nie wusste, was kann der Zuschauer überhaupt noch erinnern. Also ich kann mich nicht darauf verlassen, außer es gibt so ein dramatisches, so eine Origin-Story, die wird dann immer mal wieder aufgewärmt, aber alles Weitere überlässt man im Grunde genommen der Fantasie des Zuschauers, weil man es nicht explizit macht. Und so im Kinofilm, da konnte man doch immerhin in 2 Stunden sowas entwickeln. Bis man jetzt auf die Idee kam, hey, man hat aber auch 30 oder 60 Stunden und dann kann ich nicht nur die Hauptfiguren, sondern auch Nebenfiguren entwickeln, indem ich einfach mal eine Folge dieser Figur widme. Und dann erfährt man das, das bringt vielleicht den Plot nicht voran, aber es bringt die Figurenzeichnung voran. Spiele könnten das auch, also die haben ja durchaus auch so Spielzeiten, eben 15 Stunden, 20, 30 Stunden, wird häufig vernachlässigt, aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe ist sicherlich, dass sie als Spieler sich selber einbringen und es ist wenig glaubwürdig, wenn man sagt, also du hast einen tief sitzenden Konflikt und eine Angst vor Tieren. So, das kann man vielleicht Indiana Jones, der hat Angst vor Schlangen, das kann man glauben, aber wenn sie jetzt Indiana Jones spielen und sie als Spieler mit Schlangen überhaupt kein Problem haben, dann reißt es sie immer aus der Immersion raus, wenn sich ihre Figur plötzlich total ängstigt und das Gefühl haben, da, was passiert denn da, ist alles nicht so schlimm. Und je weniger sie also diese Figur haben, sondern je stärker sie auf den Avatar gehen, also als Repräsentant des Spielers, Characters versus Avatars hier, also Player-Created Characters, gerade in Rollenspielen. Rollenspiele haben, also entweder sie spielen die Figur nach, eben wie Lara Croft oder Max Payne oder Duke Nukem, dann können sie die nachspielen, aber sozusagen sie übernehmen ja auch deren Handlungen. Also kann man nicht beliebig ihnen vorschreiben, wie der sich zu verhalten hat, ohne dass es unglaubwürdig wird, oder sie spielen sich selbst, beziehungsweise eine Facette ihrer Persönlichkeit in Form dieses Avatars, dann sind sie für die Origin-Story verantwortlich. In beiden Fällen gibt man dem Spieler nicht zu viel Charaktertiefe oder Figurentiefe an die Hand, weil sich das beißt mit dem, was er oder sie selber mitbringt. Und da gibt es halt Free Will versus Player Control, also manche haben so ihren eigenen Willen, AI-controlled Characters, Elizabeth aus Bioshock ist da ein gutes Beispiel, die ist halt vom Computer gesteuert, hat aber dann durchaus auch so ihren eigenen Willen, wenn man das so bezeichnen will. Wir kommen zu KI noch, also keine Sorge, die Metaphysik löst sich bald auf. Da ist von Willen keine Rede mehr, aber sie hat zumindest irgendwie eine Agenda, die manchmal auch dem Spieler entgegenläuft. Selten genug. Also zumindest bei Elizabeth ist das so. Oder es ist ein kompletter Player-Controlled-Character. Und bei Lara Croft wissen wir ja, wir wissen wenig über Lara Croft. Es gibt so ein paar Dinge. Und da kommt dann noch dazu, dass schlechte Autoren am Start sind. Also die einfach überhaupt keine Lust haben, jetzt tiefe Charaktere zu erzeugen, sondern halt so ein Abziehbild nehmen. Also abenteuerlich, Action muss sie sein, sexy muss sie sein. Und der Rest ist eigentlich egal. Und irgendwie reich und adelig, weil sie so toll ist und alles gut kann. Also sie muss schön, stark und schlau sein und deswegen nimmt man dann solche Figuren, mit denen sich auch niemand so richtig identifizieren kann, weil das einfach so Superhelden sind, die letztlich die Welt ändern, aber sich selber an der Welt nicht ändern. Und damit man eine glaubwürdige Figur hat, muss eine Entwicklung der Ansicht muss erkennbar sein in der Geschichte. Und wenn sich die Figur nicht entwickelt, und das ist bei all diesen, die wir hier sehen, also Max Payne doch, nachdem sie seine Frau und sein Kind getötet haben, wurde er zum Rächer. Und das ist so die einzige Origin-Story, die man kennt. Aber bei den anderen sind das halt so diese typischen Actionhelden aus den 80ern, zu denen wir heute, ja, und in der nächsten Woche ja dann auch vordringen. Das kann man historisch und kulturhistorisch erklären, wieso solche Figuren überhaupt satisfaktionsfähig sind, also wo kommen solche Figuren her, aber spannende sind es allemal nicht. Und dann guckt man sich an, wenn wir schon Figuren analysieren, wie gesagt, es gibt Spiele, da ist es anders und in den letzten Jahren gibt es auch einige Spiele, die sich viel mehr, also die auch viel stärker auf die Charakterisierung konzentrieren. Aber es liegt so an der Geschichte des Mediums, dass das klassischerweise an der Geschichte, aber auch im Aufbau des Mediums, dass es klassischerweise vernachlässigt wird. Also was schauen Sie an? Die Perspektive. Aus wessen Sicht wird diese Geschichte erzählt? Vielleicht nicht die ganze, aber zumindest die Szene, die wir uns anschauen. Es kann ja auch ein Perspektivwechsel stattfinden. Sie können ja plötzlich als Little Sister spielen oder als Big Daddy in Bioshock, was ich gleich Ihnen zeige. Also es kann ja durchaus sein, dass die Perspektive auch mal wechselt. Dann die Frage, gibt es für ein Figurenensemble? Was sind Hauptfiguren, was sind Nebenfiguren? Und woran kann man das festmachen, wenn es nicht an der Charakterisierung ist, sondern vielleicht Screentime oder, ja klar, die Hauptfigur ist die, die ich steuere und so. Aber das muss man sich dann im Einzel anschauen. Gibt es NPCs, also Nicht-Spieler-Charaktere, Non-Player oder Non-Playable Characters? Da ist sich die Literatur nicht einig. Das ist was Besonderes von Spielen natürlich. Es gibt welche, die haben sie nicht unter Kontrolle, also die steuert der Computer. Und da müsste man sich dann im Einzel anschauen, wieso wird die eigentlich gesteuert, wie sie gesteuert wird, was soll sie darstellen und was stellt sie tatsächlich dar in dem Spiel, gerade wenn es zu Konflikten kommt. Also Elisabeth soll ihnen helfen, aber was passiert, wenn sie es nicht tut? Also hat das Auswirkungen oder nicht? Und die Elisabeth ist halt gecraftet dafür, dass sie sie irgendwie mögen und beschützen wollen. Deswegen ist sie nützlich und hübsch ist sie auch noch und braucht einen starken Beschützer und das passt alles zusammen. Und dann natürlich, welche Funktion erfüllt die Figur in der Geschichte? Also ist sie das Subjekt, das Handelnde, das Objekt, auf dem gehandelt wird? Legend of Zelda, nicht? Also wer ist eigentlich diese Zelda? Das ist die, die man ganz am Ende da mal sieht. Das ist eigentlich ein Objekt der Geschichte, wobei sozusagen die Geschichte selber stellt sie als viel stärker und wird Prinzessin und alles dar, aber letztlich im Spiel taucht sie so selten auf, dass sie eher ein Objektcharakter ist, also als Ziel und als Trophäe und so, aber im Grunde genommen im Spiel selber wenig zum Vermelden hat. Ist sie Überbringer einer Nachricht, Sender in dem Fall? Hilft sie anderen? Ist sie eine Hilfsfigur? Es sind so Rollen im Prinzip, die Figuren einnehmen können. Und es gibt eine Systematik, dass es genau diese 6 Rollen sein müssen. Können Sie in der Narratologie mal nachlesen. Receiver, also empfängt sie einen Auftrag oder eine Nachricht oder ist sie der Gegner, Opponent, die dem Subject irgendwie entgegenstehen? Das Ganze, also diese Funktionen beziehen sich darauf, dass jemand halt ein Ziel erreichen will. Dafür braucht er erstmal den Auftrag, er braucht Unterstützer und Gegner oder Hindernisse, die ihm da im Weg stehen. Das bringt uns dann auch zu dem Thema Konflikt. Da ist Bioshock groß drin, weil es eben natürlich die intradiegetischen Konflikte gibt, aber berühmt ist es für diese Szene geworden, Bioshock, also wenn Sie es nicht kennen, Sie brauchen Adam, das ist so eine Substanz, eine Droge, mit der Sie magische Fähigkeiten freischalten, also spezielle Plasmide, und dann haben Sie halt tolle Fähigkeiten. Also das ist eine seltene Ressource in dem Spiel, wenn wir uns das Spiel ökonomisch anschauen, und Sie müssen die halt irgendwo einsammeln und ab und zu treffen Sie auf diese Little Sisters, kleine unschuldige Horrormädchen, die von Big Daddies beschützt werden. Und sie haben dann die Wahl, wenn sie so eine halt vor sich haben, entweder zu ernten, dann stirbt sie und sie kriegen viel Adam, weil die das aufsammelt, das ist so ihr Job, oder adoptieren oder retten. So, und wenn sie retten, kriegen sie auch ein bisschen Adam, aber nur halb so viel und hinterher kriegen sie ein bisschen mehr. Also es ist so eine ökonomische Entscheidung. Und das wurde oder wird bis heute gefeiert als großer moralisch-ethischer Konflikt, als Spieler sich zu überlegen, beute ich sie aus, weil ich mehr Ressourcen habe, also dann kriege ich ein einfacheres Spiel, ich kann mich besser upgraden, habe mehr Fähigkeiten, komme besser im Spiel zurecht, muss aber damit leben, dass ich das schlechte Ende bekomme, weil ich ja ein herzloser Mensch bin und irgendwie eine Gesellschaft voranbringe, in der kleine Mädchen nicht gerettet, sondern ausgebeutet werden. So, und diese Frage stellt man sich einmal, zweimal und danach hat man seine Entscheidung getroffen und sieht sie entweder als Spielfiguren oder wenn man eher Rollen spielt, dann halt wirklich auch als Figuren in einer Erzählung. Und das ist so ein Konflikt, der Bioshock den Spieler vor einen inneren Konflikt stellen soll. Ansonsten gibt es halt diegetische Konflikte wie Player versus Society. Also sie kämpfen ja in den 3 Teilen gegen eine Gesellschaft, die sich da aufgebaut hat und da, wo irgendwas entsetzlich schief gegangen ist. No gods or kings, only man. Das war so die Utopie. Und das ist interessant, weil Bioshock schon recht früh damit Themen aufgegriffen hat, die man aus der Geistesgeschichte kannte. Wie sollte sich eine Gesellschaft organisieren? Sollte es zentrale Autoritäten geben? Und wenn ja, wer ist das? Und da gibt es halt verschiedene Ansätze. Und einen davon wird in Bioshock durchgespielt. Was passiert eigentlich, wenn man so eine Gesellschaft aufbaut, die keine Religion mehr hat, keine Könige, sondern nur den Menschen ins Zentrum setzt? Gibt es da neue Zentren, also gibt es einen Menschen, der wichtiger ist als andere, so wie hier, sieht ja doch so aus, als wären ja doch nicht die Menschen gemeint, sondern vor allem ein Mensch, ein Mann. Und wie gestaltet sich dann so eine Gesellschaft? Im Grunde genommen, das, was üblicherweise Science Fiction macht, alternative Weltentwürfe in möglichen Welten, so halb möglich. Also irgendwie lässt sich das alles technisch erklären. Und Player versus Society ist ein klassischer Konflikt, der die Hauptfigur stellt sich gegen gesellschaftliche Normen oder Vorstellungen, wie man sich zu verhalten hat, ist auch ein ganz beliebtes Thema in Filmen und in Büchern. Dann gibt es Player versus Nature, also gegen die Umgebung, die halt irgendwie in dem Fall vielleicht gar nicht unbedingt feindlich ist, aber jetzt Rapture ist eine Stadt unter Wasser und da müssen sie sich schon richtig ausrüsten, wenn sie mal die Stadt verlassen. Oder wenn die Außenwelt einbricht, weil irgendein Loch ist, ein Leck ist, dann bricht das Wasser ein und sie müssen da raus, weil die Herausforderungen, die Konflikte entstehen dadurch, dass die Natur ihnen nicht wohlgesonnen ist. Sie ist nicht unbedingt feindlich, gibt es dann auch, wenn irgendwelche Tiere angreifen, aber es ist vor allem irgendwie eine schwierige Umgebung, in der das Überleben nicht ganz einfach ist. Es gibt Player versus Machines, wo sie, in dem Fall müssen sie Maschinen hacken oder Sicherheitssysteme ausschalten. Da gibt es so ein Minigame, was dazwischen ist. Ja, sie müssen dafür sorgen, dass die Flüssigkeit von unten links nach oben rechts fließen kann, indem sie halt diese Bausteine auswechseln und das Ganze unter Zeitdruck. Und wenn sie die Flüssigkeit in so eine Bombe lenken oder das nicht schaffen, dann passiert halt was. Also nichts Schlimmes meistens, aber es kann auch ein Alarm ausgelöst werden. Dann kriegen sie andere Maschinen, die sie verfolgen von dem Sicherheitssystem. Also das ist so ein klassischer Science-Fiction-Konflikt, aber es kann auch zeigen, so das Problem eines Menschen mit dem EDV-System in seiner Abteilung. Also das wäre auch Player versus Machine. Auch da ist nicht unbedingt, sind die Maschinen bösartig, so wie häufig ja diese Roboter-Tropen, aber zumindest nicht gutartig und unterstützend, sondern die stellen die Konflikte auf, denen man sich halt aussetzt und die man bewältigen muss. Dann, auch das ist ein zentrales Merkmal von Computerspielen, Player versus Computer. Sie haben Hindernisse, Konflikte, die der Computer steuert. Hier ist mal so ein Big Daddy als Zwischenboss, so ein Miniboss, den Sie ab und zu mal begegnen. Und meistens können Sie den auch ausweichen, weil Sie denen gar nichts tun müssen. Aber der ist jetzt hier feindlich, sieht man in den roten Augen und an seiner geringen Lebensleiste, der macht es auch nicht mehr lange. So, und das ist klassischerweise das, was Computerspiele am besten können, ist nämlich ihnen computergesteuerte Hindernisse in den Weg stellen. Und ihre Aufgabe ist es, im Grunde über die Narration hinwegzuschauen. Ich sage, ich kämpfe gegen den Big Daddy, sondern ich habe da eine KI vor mir, die hat folgende Handlungsmöglichkeiten, die ist in folgenden Zuständen und ich kann sie so und so reinlegen, um den Kampf zu gewinnen. Und wenn Sie eine Zeit lang spielen, dann sehen Sie da auch keine Figuren mehr in einer Erzählung, sondern computergesteuerte Assets mit Hitboxen oder mit bestimmten Abläufen, die Sie immer wieder und wieder erkennen. Und wenn Sie das dann durchschaut haben, dann können Sie diesen Kampf auch besiegen. Ansonsten, manche einfache Gegner können Sie auch durch Button-Mashing einfach drauf, wird schon irgendwas treffen. Die besseren Gegner von Computer gesteuert, die müssen Sie durchschauen und verstehen, wie Sie halt so eine Maschine verstehen. Und dann können Sie sie dann auch überwinden. Und das Letzte, was Konflikte in Computerspielen ausmacht, sind Player versus Player. Gibt es in Bioshock auch, ist dann aber getrennt von der Hauptnarration, indem sie halt so einen Multiplayer-Shooter haben. Also es war so leidlich erfolgreich, es gab einfach zu viele auf dem Markt. Und dann können sie in den Kulissen des Settings halt jeder gegen jeden oder was auch immer es da für Szenarien gab, dann ausleben. Das ist aber tatsächlich mehr so das Setting als Kulisse und ich habe halt die Waffen des Spiels und die Ressourcen des Spiels, aber ich bringe keine Diegese voran und die mischt sich dann auch nicht. Es gibt Spiele, die das auch machen, klar, so Multiplayer-Spiele, in denen man gemeinschaftlich die Narration voranbringt oder gegeneinander. Bioshock gehörte nicht dazu. Nächste Analyseform, also wir haben jetzt die Figuren, wir haben das Setting, wir haben die Konflikte, die die Handlung überhaupt vorantreiben. Danach zeigt sich ja dann auch eine Handlung, ob man mitgeht als Spieler. Die Figuren müssen glaubwürdig sein, sodass man das Gefühl hat, das ist irgendwie deren Beweggründe sind nachvollziehbar. Die Konflikte müssen echte Konflikte sein. Es muss auch nichts groß, es kann auch sein, kommt von A nach B. Also es gibt jede Menge Filme, Herr der Ringe sage ich nur, da müssen sie von A nach B kommen und in der Mitte passiert eine Menge. Oder Erzählung, Herr der Ringe eher. Das Buch selber hat ja eine viel reichhaltigere Diegese als die Filme. Es gibt komplexere politische Erzählungen, in denen sie halt mehrere Fraktionen haben, die sie gegeneinander ausspielen. Bioshock Infinite versucht es auch und versucht auch das Motiv Rassismus aufzugreifen. Hier sehen Sie ganz am Anfang so eine so ein Pärchen halt, er weiß, sie ist schwarz, afrikanisch. Die wurden dann verhaftet, weil das geht ja gar nicht, gemischtrassige Beziehung, je nicht. Und ihre Aufgabe ist es, also dieser Schausteller sagt, hier ist denn mal ein Ball und wirft da drauf, um zu zeigen, dass du damit nicht einverstanden bist. Und dann ist das erste Mal, dass sie in dem Spiel eine Wahl haben, nämlich wirf auf das Pärchen oder wirf auf den Schausteller, weil das ein rassistischer Idiot ist. Und egal, wie sie sich entscheiden, dann sehen sie aber auch gleich, das Spiel meint es gar nicht so, bevor sie werfen, werden sie dann schon wieder überwältigt und es kommt gar nicht dazu, ihre Entscheidung umzusetzen. Und ungefähr auf dem Niveau bleibt es dann auch in dem Spiel. Es wird dieses Rassenmotiv immer mal wieder aufgegriffen und auch in ganz verschiedenen Formen taucht es auf, aber nie so richtig durchexerziert, weil sie auch nie eine Wahl haben in dem Spiel. Sie müssen halt die Story voranbringen und da taucht es dann schon mal auf, aber im Grunde genommen macht das Spiel zu wenig draus. Es gibt andere Spiele mit anderen Agendas, also jetzt das Mafia 3 hat ja das Thema Rassismus nochmal stark und auch kontroverser umgesetzt, als das Bioshock Infinite gemacht hat. Aber auch so Fragen wie Watch Dogs, was machen wir mit Überwachung, wo das erste Spiel ja wieder kläglich eingegangen ist, weil sie das Thema zwar aufgegriffen und mechanisch umgesetzt haben, aber letztlich keine Konsequenzen daraus gezogen hat, narrativ gesehen. Watch Dogs 2 ist da schon etwas konsequenter. Sehr viele dieser Open-World-Games, ob das jetzt Grand Theft Auto ist oder Action-Adventures vielleicht als Obermotiv, die haben häufig solche Themen in letzter Zeit. Deus Ex, da geht es um Augmentation, was machen wir, wenn die Maschinen und Menschen zusammenwachsen, wie sieht so eine Gesellschaft aus. Also die verhandeln solche Motive in ihren Erzählungen, häufig halt dann doch sehr linear, also, oder es gibt dann vielleicht mal zwei oder drei Enden, aber zwischendurch hat man dann noch nicht so viel Wahl. Aber Spiele haben grundsätzlich die Möglichkeit, solche Themen zu verhandeln und Spiele mit dem entsprechenden Budget oder dem entsprechenden Ehrgeiz machen das dann auch. Nur häufiger sind es kleinere Spiele, die das erfolgreicher hinkriegen als die großen, die sich sagen, wir werden doch nicht zwei verschiedene Spiele unterbringen, nur weil der Spieler sich mal entschieden hat, den Ball nach links oder nach rechts zu werfen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Story weitergeht, für die wir so viele Millionen Dollar bezahlt haben. Und das ist bei kleineren Spielen einfacher. Das bringt uns dann auch zur Frage der Struktur. Also wie ist so eine Story aufgebaut oder ein Plot aufgebaut? Muss man unterscheiden. Also es gibt tatsächlich Spiele mit verschiedenen Strukturen. Also es gibt eben nicht nur eine Story im Hintergrund, die man rekonstruiert, sondern sogar verschiedene. Und davon zu trennen ist dann noch der Plot, wie wird es präsentiert. Ich habe mich jetzt hier mal auf die Storystruktur bezogen, aber Sie können das, was hier gesagt wird, ich mache die Anmerkung dann auch auf den Plot beziehen. Also eine lineare Story, da sind die Ereignisse, wie sie tatsächlich in der Diegese stattfinden oder stattgefunden haben, linear geordnet, aus A folgt B folgt C oder Step A, B, C. Ja, Half-Life 2 ist ein schönes Beispiel dafür, weil sie, hatte ich ja auch schon erwähnt, eben dieses Gefühl der offenen Welt haben und der Entscheidungsfreiheit, aber faktisch ist immer nur eine Entscheidung richtig. Valve hat es nur geschafft, es ihnen so zu vermitteln, dass sie, da will ich jetzt in die Ecke mal gerade nicht. Ich könnte jetzt auch mal da hingehen und mit denen anfangen zu reden, aber habe ich jetzt gerade keine Lust, weil ich auch gerade verfolgt werde und lieber woanders hingehe. Sodass dieses Gefühl bleibt, da war ja was und da hätte ich ja vielleicht auch, aber beim nächsten Mal. Und wenn man beim nächsten Mal tatsächlich hingeht, merkt man, es war eine Sackgasse. So, das wäre eine lineare Story und der Plot ist auch sehr linear bei Half-Life 2 oder bei den Half-Life-Spielen. Sie haben halt diese Geschehnisse dazwischen, also wie Sie da jetzt vorbeikommen, das ist Ihnen freigestellt, aber alles, was Sie machen können, ist Plot irrelevant und alles, was Plot relevant ist, da haben Sie auch keine Wahl, da gibt es dann halt eine entsprechende Zwischensequenz. Es gibt verzweigende Stories und eines der schönsten Beispiele ist ja die Stanley Parable, weil auch zu wenig Gameplay vom narrativen Genuss ablenkt. Da haben Sie nicht nur einen unterschiedlichen Plot, sondern tatsächlich auch die Story ist eine andere. Ob Sie jetzt nach links, nicht, wenn als Stanley vor diesen beiden Türen stand, sagt ja der Erzähler dann, ging er durch die linke Tür. Und beim ersten Mal machen Sie das vielleicht, wenn Sie auch Spiele so nicht so richtig einschätzen können, dann sagen Sie, ja, dann lieber mache ich mal, was das Spiel von mir verlangt. Also es ist ganz interessant, das mal mit Leuten zu spielen, die wenig Erfahrung mit Computerspielen haben. Für die ist das, ja klar, gehe ich links. Der sagt ja doch, dass ich links gehe und so ist auch eine Story. Aber spätestens beim zweiten Mal, wenn Sie vor der Tür stehen, sagen Sie, ne, also jetzt gehe ich mal durch die rechte Tür, mal gucken, was dann passiert. Später kommen, früher gehen. Perfekt. Gut, also gehen Sie durch die rechte Tür. Und dann tatsächlich verzweigt sich die Story auch und sie kriegen ganz andere Ereignisse, die sie auch, also die auch nicht unbedingt zu dem passen, was sie auf der linken Seite erleben. Es gibt auch entsprechend viele Enden in dem Spiel, die wirklich unterschiedlich sind. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an und sie merken irgendwann, sie sind in einer Allegorie. Und es geht gar nicht um die Story, sondern es geht darum, dass das Spiel ihnen etwas anderes sagen will. Und was ist eigentlich das Motiv und das Thema? Und das können sie dann entsprechend rausarbeiten. Also verzweigende Stories gibt es oder es gibt verzweigende Plots, in denen die Story zwar vorgegeben ist, aber wie sie sie erleben, also die Reihenfolge, die sie dann haben, die mag dann unterschiedlich sein. Ein gutes Beispiel dafür sind Story-Knoten, so eine Mischung aus beidem. Sie möchten dem Spieler das Gefühl geben, es gäbe hier echt viel zu entdecken, also sie können jetzt nach links oder nach rechts gehen und man weiß ja an dem Moment auch noch nicht, was passiert eigentlich, wenn ich nach links gehe, komme ich jemals wieder zu Lawrence Apartment zurück oder geht die Geschichte dann irgendwo einen ganz anderen Gang? Oder wenn ich den einen rette und nicht den anderen, was passiert dann und so? Da sind die Telltale Games ganz besonders berühmt für, dass sie dieses Gefühl haben, das sind Entscheidungen, die sind echt was wert. Bis sie dann beim zweiten Durchlauf merken, war eigentlich nicht so viel wert. Und dann ist auch die Magic gone. Und die haben auch mal gesagt, eigentlich sind die Spiele, die sollte man nur einmal spielen. So sind die auch gedacht. Wenn man es beim zweiten, also der Replay Value mindert das Gesamterlebnis und die Erinnerung. Das ist ganz schrecklich. Also sie machen sich ihr Spiel kaputt, auch ihr erstes, wo sie noch das Gefühl der Größe hatten, indem sie feststellen, es ist ja doch alles ziemlich schlauchförmig. Und die Entscheidung, die ich treffe, der wird sich das merken und so. Dann taucht halt drei Szenen später nochmal so ein Satz auf, der eingefügt wurde. Du hast doch damals dich so entschieden und das war's dann. Und das war dann alles, was er sich gemerkt hat. Und damals dachte man noch, das trägt der mir das ganze Spiel über nach, aber nein, er hat es einmal erwähnt und damit war das für das Spiel abgehakt. Es gibt so Momente, in Witcher 2 ist das ja so, so ein Beispiel, wo sie sich früh entscheiden und danach teilt sich dieses Spiel auf in wirklich Knoten, die dann in Zweige, die nicht mehr zusammenfinden. Aber häufig möchte man als Publisher dann, man hat sich so viel Mühe gegeben mit den Assets und dann möchte man nicht die Hälfte dem, irgendwie, dem Spieler nicht zeigen, sodass es dann diese Knoten gibt und dann gibt es, also manchmal nennt man es auch Rivers und Lakes, also es gibt dann so Flüsse, die ausgehen, aber die treffen sich dann alle wieder im selben See. Und das ist die aktuell beliebteste Strategie, wie man irgendwie tolle Narration hinkriegt, dem Spieler richtig das Gefühl gibt, er könne was entscheiden, ohne den Production Value ins Uferlose ausarten zu lassen. Dann gibt es als nächste Form davon die vernetzten Stories oder Open World, wo sie hingehen können, wo sie wollen oder relativ frei sind und dort Missionen dann bekommen zum Beispiel oder Story-relevante, Plot-relevante Missionen ausführen oder Plot-irrelevante, so Nebenmissionen, Sidequests. Dann können sie mal Taxi fahren oder sie müssen irgendwas erledigen, aber das wird dann auch nirgendwo mehr referenziert. Häufig wird das dann markiert im Spiel, so das ist jetzt mal eine zentrale Story-Mission und das sind Nebenmissionen, da haben sie aber mehr Content. Manchmal aber auch setzt sich das dann zusammen oder die Nebenmissionen beziehen sich auf den Hauptteil, sodass sie mehr von der Welt erfahren oder von den Figuren, Dinge, die sie sonst nicht erfahren haben. Die Reihenfolge, in der sie diese Missionen durchführen, vielleicht außerhalb der Hauptquestlinie, ist ihnen dann aber freigestellt, wo sie wann hingehen, was sie dann machen und was sie dadurch freischalten. Und auch das ist inzwischen eine der AAA beliebten Formen, dass sie sagen, Open World muss sein, Questsystem muss sein, dass man eben also auch wirklich viel Content hat, häufig so ein Füller-Content, aber manchmal auch wirklich relevanter Content. Da müssen sie aber die entsprechenden Ressourcen haben, um so viel Content erstmal zu generieren. Und damit leben, dass vielleicht ein Drittel oder zwei Drittel überhaupt gar nicht erlebt werden von dem Spieler. Hinzu kommt ja noch, auch das ist ja bekannt, irgendwie ein sehr hoher Prozentsatz von Spielen wird überhaupt nicht zu Ende gespielt. Also sie mögen ein tolles Ende haben, aber wenn das 50 Stunden entfernt ist, gibt es viele, die zwischendurch sagen, boah, nee, das habe ich alles gesehen und mehr. Eigentlich, die Story interessiert mich eigentlich auch gar nicht so richtig. Und auch damit müssen sie umgehen als Entwickler und können das nicht einfach so, ja, die müssen dann so überzeugend sein, dass alle das durchspielen wollen. Ja, das wird einfach nicht passieren. Dafür gibt es auch zu viele Spiele, die zu viel Zeit beanspruchen. Dann gibt es als eben Besonderheit dieser Open World häufig den questbasierten Plot. Das sehen Sie hier in World of Warcraft, wo Sie dann häufig mehrere Quests aufmachen können. Und es gibt so Quest-Hubs, da befinden Sie ganz viele Quests und andere sind nicht so Da gibt es dann halt, sie verfolgen eine Questlinie. Und dann können sie sich das anschauen. Wie kann man Quests analysieren? Eben nicht, du musst mir 12 Wölfe bringen, das ist egal, aber ist es ein Main- oder ein Side-Quest? Wer ist der Questgeber? Was ist die Bedingung, dass ich diese Quest überhaupt bekommen kann? Muss ich ein Level haben oder muss ich ein bestimmtes Item haben oder muss irgendwas anderes Quest schon beendet sein? Habe ich ein spezielles Item, was ich mitkriege? Bringe diese Rolle nach Sturmwind und dann kriegt man halt diese Rolle als Quest-Item. Gibt es eine Zone, in der ich diese Quest erledigen muss? Ist auch häufig so, nicht nur in World of Warcraft. Also du musst halt die Gang in Chicago irgendwie befrieden, da muss man halt auch in das entsprechende Viertel fahren. Was ist das Ziel? Häufig so Dinge wie Kill, Collect, Deliver, Escort, das sind so die Hauptziele. Man muss irgendwas töten oder aus dem Spiel nehmen, man muss etwas sammeln und manchmal ist dieses Sammeln auch mit dem Töten verbunden, aber manchmal auch muss man nur hingehen und es dann aus dem Boden rupfen. Man muss etwas deliveren, also abliefern, man kriegt ein Item, das muss man irgendwo hinbringen, eine Nachricht oder halt einen Gegenstand und wenn es eine Person ist, dann muss man die eskortieren. Da ist vielleicht der Unterschied, Escort heißt, die hat auch noch ihren eigenen Kopf. Also die läuft einfach los, mitten in das gefährliche Gebiet und sie müssen dafür sorgen, dass sie da auch lebend durchkommt. Es gibt ganze, also Bioshock wäre so ein Beispiel, ist ja ein, also Bioshock Infinite ist ja ein Escort-Spiel. Sie müssen halt diese Elizabeth da irgendwie durch die Welt bringen und es gibt jede Menge Gegner. Wobei Elizabeth kann nichts passieren, ist auch ganz gut. Also die kann zumindest nicht dafür sorgen, dass das Spiel zu Ende ist, weil sie nie getroffen wird. Und dann gibt es Belohnungen am Ende, das können narrative Belohnungen sein, also die Geschichte wird vorangebracht, sie kriegen eine Cutscene oder irgendwas geht jetzt weiter. Ludative Belohnungen, sie kriegen ein Item, sie kriegen neue Fähigkeiten, es gibt einen neuen Bereich in der Welt, der freigeschaltet wird. Oder audiovisuelle, es gibt eben ein tolles Bild, eine tolle Vista oder irgendwie eine Musik. Irgendetwas, wo sie das Gefühl haben, Mensch, das war's. Selbst wenn es gar nicht lieben, häufig ist es ja narrativ gekoppelt. Also sie schalten die neue, die unbekannte Stadt frei und dann gibt es erstmal eine tolle Cutscene als Belohnung. So, aber man muss ja davon ausgehen, die Figur selber sieht ja ständig solche Bilder in dem Spiel, aber sie kriegen jetzt halt mal wieder so eine Grafik-Zwischensequenz. Und dann wichtig sind die Quests, die klumpen ja gerne zusammen, also entweder in Form von Reihen, sodass sie die erste, zweite, dritte, bis sie dann irgendwie die finale Quest haben, Quest Chain genannt, dass man sich fragen kann, ist das die erste Quest oder was muss ich tun, um diese Quest überhaupt kennenzulernen? Ist das vielleicht Teil einer längeren Sequenz und was muss passieren, damit man die überhaupt freischaltet? Also solche Fragen kann man sich stellen und was der Quest-Inhalt ist, das taucht ja gar nicht auf. Was ist eigentlich zu tun, ist eher so das Ziel oder wie kommt es, dass jemand da 12 Wolfsfälle haben will? Das kann man beschreiben, ist aber gar nicht so das Relevante, wenn ich eine strukturelle Analyse des Plots machen will. So, und dann gibt es als letzte Form, die ich hier vorstelle, das vorletzte, die modulare Story, die im Grunde genommen, es gibt so ein paar Plotpunkte in der Welt, aber wie sie die wann abfahren, ist ihnen sehr freigestellt. Also Minecraft ist so eine Mischung davon. Es gibt halt die Möglichkeit schon sehr, also wenn man überhaupt Minecraft eine Story unterstellt, dann halt dann noch diese Suche das Ende und den Enderdrachen und inzwischen gibt es ja dann auch dann noch weitere Elemente, die sie dann machen können. So, und es gibt ein paar Schritte, die man machen muss, um ins Ende zu kommen, aber die hängen miteinander zusammen, aber es kann durchaus passieren, dass sie manche davon überspringen oder die in einer anderen Reihenfolge machen. Also hier so diese die Festung zu finden, das kann man, die kann man mühsam suchen, aber man kann auch einfach Glück haben und bei seinen Expeditionen plötzlich auf so eine Festung treffen. Dann spart man sich viele Ressourcen und muss im Grunde genommen nur noch dafür sorgen, dass das Portal aktiviert wird. Und im Zweifel braucht man einige Zwischenschritte nicht zu machen. Und da kann man sich auch Spiele vorstellen, die das noch freier handhaben und sie können sich halt so ein Modul aussuchen, was sie erleben wollen. Vielleicht gibt es auch einen finalen Story-Step, also irgendein Ende, was erreicht wird, aber das ist nicht notwendigerweise davon abhängig, was Sie vorher gemacht haben, sondern Sie können sich entschließen dazu, jetzt bringe ich es zu Ende. Vielleicht das neue Breath of the Wild Zelda-Spiel, wo Sie ja auch so ein Open World haben. Es gibt schon, also Sie können von Anfang an fast zum Endgegner vordringen, Sie werden das halt nicht lange durchhalten. Und im Zwischenteil, da müssen sie halt jede Menge Dinge freischalten und Ressourcen sammeln und aufsteigen oder stärker werden, bis sie sich dem Endgegner stellen können. Aber es ist nicht unbedingt eine vorgegebene Reihenfolge, in der sie diese Türme freilegen oder ihre Missionsziele erzielen. Das ist vielleicht noch nicht ganz modular, aber es geht in die Richtung, man könnte auch direkt gegen den Endgegner antreten und vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, den früher zu besiegen und sie müssen nicht erstmal die ganze Welt freischalten. So, und das wäre das letzte, die letzte Storystruktur, die wirklich Spielen auch eigen ist, sind emergente Narrationen. Emergenz heißt, dass die Geschichte sich erst aus dem Spielverlauf ergibt. Es ist aber keine vorgegebene Geschichte ins Spiel implementiert. Das ist das, was Sie dann als Player Story bezeichnen können. Das ist die Geschichten, die Menschen zu erzählen haben, nachdem sie ein Spiel gespielt haben. Aber nicht die Geschichte, die Autoren erzählt haben und die die Spieler nachspielen können. Da kann man sich fragen, ist das eine Narration des Spiels? Ich denke schon, weil es eine Geschichte zu erzählen gibt. Klar, sie haben auch nach Tetris eine Geschichte zu erzählen, wie sie es geschafft haben und dann kam dieser eine senkrechte Block und dann haben sie nochmal und so. Da kann man bestimmt was erzählen. Es ist keine spannende Geschichte, hat auch keine Figuren, so. Das Setting ist alles sehr beschränkt, aber es ist was zu erzählen. Und wenn Sie mal so einen Speedrun sehen oder so eine Weltmeisterschaft in Tetris, also das ist schon abenteuerlich, was da geschieht und tatsächlich auch erzählungswürdig. Was anderes hier wie bei The Sims, wo das ganze Spiel darauf angelegt ist, dass sie tolle Geschichten erleben, aber die sich durch das Zusammenspiel der einzelnen Systemkomponenten ergeben. Also dass halt die einzelnen Figuren dort ein Ziel haben und auch irgendwie das Ziel verfolgen und sie einer davon auch dabei helfen, aber die anderen durchaus auch ihr eigenes Leben virtuelles führen. Und aus diesem Zusammenspiel entstehen dann Szenen und Bilder und hier hat man, glaube ich, so eine Multiplayer-Situation eher. Also es entstehen dann Geschichten, die man vorher ohne Plot und ohne Story eigentlich, nee, es ist ein Plot, den gibt es nämlich, der Ablauf, was da geschehen ist, aber es gibt keine Erzählung in dem Sinne, weil es nichts Irrelevantes gibt, da es ja keine Plot-Ereignisse gibt, die sie abklatschen müssen. Und es gibt auch keine Story, die sie nacherzählen müssen. Es ist die Story eines Lebens. Und das kann man eigentlich, es ist eigentlich nur etwas, was geschehen ist im Laufe dieses Spiels, aber nichts, was hätte geschehen müssen oder sollen. Berühmt für fantastische Player Stories ist EVE Online, ein Rollenspiel, was historisch, also es wäre heute nicht mehr möglich, so ein Spiel, glaube ich, in die Welt zu setzen, weil es keine Kunden gäbe im großen Umfang, aber das ist halt gewachsen und es gibt eine große Community. Und die CCP hat denen nur ein System zur Verfügung gestellt und keine Kampagnen-Story, damals aus finanziellen Gründen. Und die Spieler haben sich einfach ihre eigenen Kampagnen gemacht, indem sie Fraktionen bilden, Kriege gegeneinander führen oder Intrigen und sehr politisch vorgehen, um die Herrschaft über die Galaxis zu erringen. Das geht inzwischen so weit, dass es gibt jetzt irgendwie seit 2 Jahren in Planung eine Fernsehserie zu EVE Online, also dass man so die besten Storys der letzten 10 Jahre nimmt, die so geschehen sind, und daraus eine Serie macht. Und jeder, der längere Zeit in diesem Spiel drinsteckt, hat dann auch seine Geschichten zu erzählen. Problem ist die Einstiegshürde. Sie müssen halt ein Jahr sich irgendwie hocharbeiten, dass sie wirklich auch zu den Story-relevanten Punkten kommen. Ansonsten sind sie so ein kleines Rad in dem Getriebe und farmen irgendwelche Asteroiden, damit andere Raumschiffe bauen können, die wiederum andere für ihre epischen Schlachten nutzen können. Aber wenn sie es einige Zeit gespielt haben, dann haben sie halt in ihrer Fraktion vielleicht auch Mitspracherecht und können den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Ich habe sogar noch eins. Sehen Sie, die prozedurale Narration ist eine Geschichte, die sich live ergibt. Hatte ich ja schon mal bei dem Audio auch erwähnt. Das sind, also es gibt Spiele, so Bastion hatte ich Ihnen ja auch schon, glaube ich, schon gezeigt. Das ist halt so ein Spiel, wo der Erzähler was dazu bringt. Aber vielleicht viel besser sind die Sportspiele, die halt das Spielerlebnis in eine Geschichte übersetzen. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass wir darüber schon gesprochen haben, ist auch hier die Frage, ist es Narration? Weil auch hier passiert ja nichts an Ereignissen, die vorgesehen sind. Aber es gibt, wenn Sie dann hinter die Audiospur aufnehmen, wie es bei jedem Sportkommentar, gibt es was zu erzählen. Und das ist ja bei echten Sportereignissen genauso, dass Menschen viel Zeit darauf verbringen können, das letzte Match zu kommentieren. Was da passiert ist und wie das dann der Schiri und überhaupt, das war eine spannende Situation. Und die besten Highlights werden dann im Fernsehen zusammengefasst. Also da wird aus einem Zusammentreffen von zwei Gruppen wird plötzlich eine Story, aber jedes Mal eine neue. Das ist so eine Form von Emergenz. Und wenn es der Computer übernimmt, die Story zu erzählen, dann ist es halt prozedural. Ich bin gleich, obwohl ein paar Folien habe ich noch. Dann gibt es als Analyse die, nicht nur die eine Narration des einen Spiels, sondern wie hängen mehrere zusammen? Was sind narrative Makrostrukturen? Also nicht die Struktur der Diegese, die ich vor mir habe, sondern wie hängt die mit anderen Werken zusammen? Und wenn ich wieder auf die Bioshock-Reihe schaue, dann gibt es halt Bioshock als Mittelspiel, als zentrales Spiel, was aber Vorgänger hatte, zumindest spielmechanisch, die System Shock-Reihe, die für viele auch als Spiel intensiver ist. Also die ist komplexer, die Spielmechanik ist nochmal ausgereifter und man kann sehen von System Shock bis Bioshock Infinite, wie sie immer weiter das System vereinfacht haben, sodass es von einem sehr komplexen systemischen Spiel zu einem Ego-Shooter wird, ohne halt besondere mechanische Feinheiten. Und der letzte Teil ist auch entsprechend kritisch rezensiert worden. Von der Narration war es schon irgendwie interessant, aber die Spielmechanik hat halt einfach nicht mehr so gut funktioniert. Und dann unterscheidet man zwischen Fortsetzungen, also Bioshock und Bioshock 2 setzen klar aufeinander auf. Dann gibt es halt, Bioshock verhält sich zu System Shock eher als Spiritual Successor. Kann man vielleicht übersetzen als ludisch wird die gleiche Mechanik übernommen, aber wir erzählen eine andere Geschichte und nehmen andere Assets. Also audiovisuell ändert sich vieles oder alles, narrativ ändert sich vieles oder alles. Wir haben neue Figuren, neue Settings, neuen Plot. Aber wie man durch diesen Plot sich durcharbeitet, das ist durchaus wie früher. Und Bioshock, können Sie, gibt es schöne YouTube-Videos die, oder auch Webseiten, die Bioshock und System Shock 2 vergleichen und wo war System Shock 2 besser und was hat Bioshock dann verändert und verbessert. Und dann spricht man von einem Spiritual Successor, einem geistigen Nachfolger. Und Bioshock Infinite hat ja auch einen neuen Plot und so, es gibt kaum noch Reminiszenzen. Ganz am Ende gibt es so den Versuch, das Universum, das Bioshock-Universum zusammenzunähen, aber es ist eher Fanservice als jetzt eine notwendige Plotbestandteil. Ansonsten hat man es eher mit einem Spiel zu tun, was halt ganz klar auf die, auch nicht nur vom Titel, aber auch spielmechanisch auf die Vorgänger verweist. Aber klar, es könnte auch sein, dass es sich um ein Einzelspiel handelt. Ein Spiel, was vielleicht mal ehrgeizig angelegt war, wie Outcast, was die wenigsten von Ihnen kennen, was ein, nein, wegweisend war es ja leider nicht, aber ein fantastisches Spiel 1999 war, ein Open-World-Action-Adventure in einer Zeit, als es noch kaum Open-World-Action-Adventures gab. Also es war noch vor Grand Theft Auto 3, was ja das genrebegründende Spiel sein wird. Das Problem bei Outcast war, dass es technisch einen Eigenweg gegangen ist. Es hat sich nicht auf die Grafikkarten verlassen, die in der Zeit in Mode kamen, sondern gesagt, macht alles die CPU. Man braucht auch eine entsprechend mächtige CPU, also wenige konnten das Spiel überhaupt spielen. Und die, die spielen konnten, brauchten einen aktuellen Computer und wer kauft sich denn für ein Spiel einen neuen Rechner? Also es floppte und hat eine kleine, aber sehr überzeugte Fangemeinde bis heute. Es gibt dann auch jetzt, glaube ich, inzwischen ein Remake, so ein HD-Makeover. Es gab den Versuch, einen zweiten Teil, der ist dann aber gescheitert aus finanziellen Gründen. Wenn Sie mal eine Perle suchen, die man kaum kennt, dann nehmen Sie mal Outcast, gibt es bei Good Old Games, können Sie das inzwischen runterladen und einfach mal ausprobieren. Wenn Sie an historischen Meilensteinen interessiert sind, die vielleicht so ein Medium prägen, aber wenig Nachahmer finden, weil Rockstar hat, glaube ich, sich darauf jetzt nicht berufen, als sie GTA entwickelt haben. Aber was man machen konnte, wenn man nur die Ideen hat und wie weit es geht. Sie sehen es vielleicht an der Grafik. Das ist, heute ist es natürlich ziemlich matschig, aber 99 war das fantastisch, solche Landschaften irgendwie. Oder das Wasser, was sich kräuselt, undenkbar. Also das war, das macht alles die CPU in Echtzeit. Was anderes, was Sie haben können, sind Sequels, Prequels oder Interquels. Also Sequel ist eine Fortsetzung. Direkt ein Prequel ist dann durch Star Wars wieder berühmt geworden, gab es aber vorher schon im Kino, also eine Geschichte, die vor der Hauptgeschichte stattfindet, wo man sich fragt, aber man weiß doch, wie es ausgeht, also man weiß ja, welche Figur überlebt, nämlich die, die in der Hauptgeschichte dann ja nochmal auftaucht. Dennoch hat man es geschafft, spannende Geschichten zu erzählen, wo halt andere Figuren eingeführt werden, wo man nicht weiß, schaffen die es oder was wird aus denen. Wo man sich fragt, wie kam es eigentlich dazu, dass das die Hauptgeschichte oder die erste, die erzählt wurde, so ist, wie sie geworden ist. Und inzwischen gehört es zum guten Ton, wenn man sagt, das war das letzte Spiel der Reihe, also dann lässt man den halt sterben. Han Solo ist tot, so was machen wir jetzt damit? Ja, wir machen halt ein Prequel.
wir machen eine Origin-Story von Han Solo. Dann können die, kann auch 8 Folgen umfassen. Also wir wissen nicht, ob wir Han Solo nie mehr wiedersehen. Einfach weil es möglich ist, in der Zeit zurückzufahren. Und zur Not machen wir ein Reboot und dann fangen wir einfach nur von vorne an und erzählen die Geschichte anders. Es gibt auch Interquels, also The Left Behind wäre so ein Ding. Es ist ein Download-Content zu The Last of Us und es spielt, also es ist einerseits ein Prequel, weil es vor dem Hauptspiel ansetzt, aber es gibt ja 2 Narrationen in diesem DLC. Und die andere Hälfte spielt irgendwo zwischen 2 Szenen aus dem Hauptspiel. Wo man sich auch gefragt hat, wie kam es eigentlich dazu, dass das passiert ist, und das wird jetzt in diesem DLC beantwortet. Also es ist tatsächlich auch eine Perle unter den DLCs, hatte ich Ihnen ja schon bei den Kampfspielen gezeigt, weil da viele Elemente drin sind, die das Medium weiterbringen können oder die zeigen, welche Ausdrucksmöglichkeiten das Medium Computerspiel hat. Kann ich jedem empfehlen, allerdings erst, Sie müssen erstmal das Hauptspiel spielen und dann können Sie dieses richtig genießen, was schwierig genug ist, dass man entsprechend viel Zeit investieren muss, bevor man so ein Werk überhaupt sinnvoll rezipieren kann. Es kann, wie bei anderen Erzählmedien, auch Spin-offs geben. Sie nehmen Nebenfiguren oder das Setting und erzählen eine andere Geschichte darin. Und auch da ist Telltale ganz groß drin, dass sie erfolgreiche Franchises nehmen, auch Game of Thrones ist ja so ein Beispiel, und sagen, wir erzählen mal eine Geschichte, die sich der Martin nicht überlegt hat, irgendein Haus, was keiner kannte, und dann treffen die zwar auf die Hauptfiguren, die man aus dem Buch und aus der Serie kennt, aber sie beeinflussen die Hauptwelt nicht. Das ist bei Spin-offs wichtig, dass dann Autoren arbeiten können, ohne das Hauptwerk zu beschädigen. So, und das funktioniert, indem man sagt, okay, die Figur wird aus der Serie rausgeschrieben, die hat sich zurückgezogen, weil der Schauspieler irgendwie weggegangen ist oder so. Manchmal geht er auch weg, weil er eine eigene Serie bekommt. Eben ein Spin-off. Oder es ist so eine tolle Figur, die ist so Publikumsliebling, die aber in der Haupterzählung zu wenig Raum bekommt und dann kriegt die halt ihre eigene Serie und kann da mal gucken, was sie macht. Und Tales from the Borderlands ist so ein Spin-off, der auch im Prinzip ja in einem ganz anderen ludischen Genre, der Borderlands-Reihe. Und das ist für Telltale auch ein sicherer Weg. Man hat gleich eine Fangemeinschaft, die sagt, okay, wir mögen Borderlands, dann gucken wir uns mal das Spiel an, wir lieben Game of Thrones, dann schaut man sich das mal an. Also man hat schon so einen Vorschusskredit an Glaubwürdigkeit und an Interesse, was ja bei ganz neuen Franchises immer schwierig ist, ob man Leute dafür begeistern kann für die Welt. Und dann kann man sich narrativ da austoben und da ist Telltale ja, wie schon erwähnt, sehr begabt darin, zumindest für den ersten Durchlauf den Spielern das Gefühl zu geben, hier richtig mal eine Geschichte gestaltet zu haben. Auch das nimmt zu, episodische Spiele, Serials, also das Serielle in Spielerzählungen, auch da Telltale mit Tales of Monkey Island, Back to the Future, also die haben mehrere solche Fortsetzungsreihen gehabt. Aber Alan Wake ist auch so ein berühmtes Beispiel. Also Spiele, die wirklich als Serie angelegt werden und wo dann jemals einmal im Monat kommt dann eine neue Folge raus. Bis hin zu, es gibt mehrere Staffeln, also diese ganze Serienrhetorik aufgreifen. Und Tales of Monkey Island von 2009 greift halt die Monkey Island Franchise und erzählt es in 5 Spielen, erzählt es halt eine neue Geschichte. Ist wieder eine finanzielle Strategie, dass man also im Prinzip dann für das Gesamtspiel mehr bezahlt als einmal 70 Euro zahlt, mal 5 mal 15 Euro und schon hat man 5 Euro mehr eingenommen. Und es ist von der Produktion manchmal einfacher, so kleine Elemente rauszuhauen, weil man dann die Engine schon hat und die Mechaniken des Spiels hat und dann im Grunde genommen daraufhin dann neue Geschichten erzählen kann, ohne das Spiel grundlegend zu verändern. Das ist was anderes als 5 Teile. Ich nehme eine Geschichte und teile sie in 5. Und auf Half-Life 3 warten wir ja immer noch. Also das ist ja auch so ein Episodenformat. Und die ersten beiden Episoden sind raus, aber Half-Life 3, Episode 3, das wird nie kommen oder vielleicht doch. Und wäre dann auch so eine Fortsetzungsgeschichte. So, und dann gibt es selten und wahrscheinlich nach Defiance noch ein bisschen seltener Transmedia Storytelling, den Versuch, verschiedene Mediengattungen miteinander zu verbinden. Also Defiance ist einerseits eine Fernsehserie, Explore the Show und Explore the Game, wobei versprochen wurde, dass die Story, die gesamte, versteht man nur, wenn man beide spielt. Es ist nicht so, die Story wird in der Serie erzählt und in dem Spiel kann man dann mal in der Welt sich so ein bisschen austoben, sondern nein, es gibt auch storyrelevante Ereignisse, die man nur im Spiel erleben kann. nicht so, dass, also die Beeinflussung ist gering, weil wenn ich im Spiel so die Spieler verändern die Welt, dann taucht das in der Serie nicht auf oder ich kann nicht irgendeine Hauptfigur abschießen, die dann aber in der Serie weiterlebt, das geht natürlich nicht. Aber zumindest, dass man Teile dieser Welt erkennt und erfährt, Hintergründe oder was geschehen ist, wenn man das Spiel spielt. Das Problem ist, weder die Serie noch das Spiel waren besonders gut, sodass ich es dann auch eingestellt wurde. Und finanziell ist das Risiko nochmal deutlich größer und vom Aufwand auch. Aber wenn Ihre Studiengänge etwas vorbereiten, dann doch Transmedia Storytelling. Also Sie haben audiovisuelle Medienkompetenz, Sie haben digitale Medienkompetenz und könnten in solchen Produktionen kompetent mitmachen. Weil Sie sagen, ich weiß, wie man im Film erzählt, ich weiß, wie man in Spielen erzählt oder ich weiß es zumindest besser als jemand, der es nicht weiß. Und kann mir dann auch vorstellen, wie man das gut verbinden kann, sodass es vielleicht beim nächsten Mal besser funktioniert. Und ich gehe mal davon aus, dass das immer mal wieder kommt, aber das, wie gesagt, das finanzielle Risiko für einen Publisher ist immens. Denn es reicht ja, dass die eine Hälfte zusammenbricht, dieser Franchise, und dann hat man die Ausgaben und ob das die andere dann auffängt, ist irgendwie fragwürdig. Deswegen ist häufiger ein Spin-off, man hängt sich an eine erfolgreiche Marke dran, als der Versuch gleichzeitig zu sagen, es gibt zwar vielleicht noch ein Buch und einen Comic dazu und so, es gibt mehrere Medien, in denen die Geschichte erzählt wird. Ist aber bestimmt das faszinierendere Format, als zu sagen, wir haben eine kanonische Folge oder eine kanonische Erzählung und die anderen dürfen davon sich halt mal ein bisschen bedienen. So, jetzt noch zwei Merkmale, bis zur Pause, wie man erzählt. Das eine sind die sogenannten Cutscenes. Pac-Man habe ich Ihnen ja schon mal gezeigt, live, wie man Storys voranbringen kann, wenn man dem Spieler nicht traut oder der Spieler halt nur alles kaputt machen würde oder die falschen Entscheidungen trifft, bevorzugt ja auch, um dem Spiel mal zu zeigen, was Agency bedeutet. Es gab mal, also die Cutscenes waren ja wie gesagt schon aus den 80er Jahren, es gab dann mal eine Zeit in den 90ern, als Spiele auf CD-ROM ausgeliefert wurden, aus denen ja dann auch Filme kamen, also mit DVD zusammen, als die Überzeugung war, ja, das ist doch das Beste, wir nehmen beides, wir nehmen echte Schauspieler für die Zwischensequenzen, dann hat man das Gefühl des interaktiven Films. Die berühmteste Reihe ist sicherlich Wing Commander 3, nicht zuletzt, weil Mark Hamill, der Star Wars Luke Skywalker, der in den Anfang der 90er ja noch sehr präsent in den Köpfen war, eine wichtige Rolle übernimmt. Also in einem Spiel, was keine Star Wars Lizenz bekommen hat, aus Gründen, weil LucasArts halt die hatte und LucasArts auch Spiele rausgegeben hat, aber sie hatten den Schauspieler. Und dann kann man sich fragen, was näher am Star-Wars-Universum ist, die Namen oder die Gesichter. Ein Problem bei Wing Commander, sehr aufwendig produziert, das war das teuerste Spiel aller Zeiten in seiner Zeit, Wing Commander 3, eben weil man mit Kamerateams am Set gearbeitet hat, vor Greenscreens, und das wurde dann in die Spielgrafik eingerechnet. Und Schauspieler, die dann später in B-Movies und das dann auch sogar auch in die größeren Filme geschafft haben, also tatsächlich versucht hat, die Geschichte voranzubringen. Command & Conquer 4 war auch so ein Beispiel, dass man in den Zwischensequenzen so mit so Figuren zu tun hatte. Es blieb in den 90ern, es wird kaum noch gemacht. Ich glaube, Quantum Break wäre das, oder Code Quantum. Es gab mal jetzt so ein Quantum League, glaube ich, so ein Spiel auf der Xbox One, die das nochmal gemacht haben. Wird sehr selten eingesetzt. Einer der Hauptgründe ist, dass der Bruch zwischen der hervorragenden Qualität im Vergleich zu den Computergrafiken der Real-Footage dann abfällt zum Gameplay, sodass man das Gefühl hat, man kann einen Film schauen und danach kann man wieder spielen, aber die gehören eigentlich kaum zusammen. Und das ist der eine Grund, es ist sehr teuer, sehr aufwendig, ich kann die Kamera nicht frei bewegen, weil es ja doch ein Film ist, der da abläuft. Und der andere Grund ist, dass dann die Grafik-Engines besser werden und es gibt die sogenannten Pre-Rendered Cutscenes. Also da gibt's, da ist Blizzard ja ganz bekannt für, sie haben ihre Grafik und schneiden praktisch einen Film vor, brauchen aber keine echten Schauspieler und auch die Beleuchtung haben sie im Griff. Auch da kann man in der Regel die Kamera da nicht einstellen. Es ist ein Animationsfilm, Computeranimationsfilm. Und Final Fantasy war dafür berüchtigt, fantastische Zwischensequenzen zu haben in Pre-Rendered Cutscenes, aber die Spielgrafik konnte da nicht mithalten. Lange Zeit. Es ist inzwischen auch vorbei, weil die Spielgrafik, also die Live-Grafik extrem gut geworden ist. Aber so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre war es viel einfacher, einen tollen Animationsfilm, also grafisch einen tollen Animationsfilm zu drehen, als tolle Computerspiel-3D-Grafik zu haben. Hier sehen Sie was aus StarCraft 2. Das wird noch gemacht, wird aber inzwischen ist das so, gilt so ein bisschen als, also Show, Don't Tell heißt es im Film, Do, Don't Show heißt es im Spiel. Jetzt so Filmsequenzen da einzublenden, wenn die wirklich lang werden, gilt vielerorts als verpönt. Man muss sich was anderes einfallen lassen. Auch gilt es als nicht mehr schicklich, wenn man eine andere Engine benutzt, um die Cutscenes zu drehen, als die Spielgrafik. Sodass es In-Game-Cutscenes oder Machinima-Cutscenes gibt, in denen sie wirklich genau die Engine benutzen, mit der der Spieler konfrontiert ist und versuchen, da erzählen sie halt hier ihre Geschichte. Hier auch aus StarCraft 2, wo eine Rettungsmission gezeigt wird, aber genauso, wie man das als Spieler halt sieht. Hat den Nachteil, dass man nicht wirklich den Leuten ins Gesicht schaut. Das Ganze sieht halt dann noch ein bisschen verwirrend aus. Man hat nur dieses Bild von dem Commander des Schiffs, der da links eingeblendet wird. Also es hat keineswegs die Qualität wie hier so in dieser Filmsequenz mit Mimik und allem. Aber der Spieler hat das Gefühl, okay, der nimmt mir zwar jetzt hier das Spiel die Kontrolle weg, aber dennoch wird das, was ich vorbereitet habe, ganz einfach fortgeführt. Und das ist für die diegetische Immersion wichtig, dass man sich als Teil der Geschichte auch erlebt und nicht das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt wieder einen Teil des Films freigeschaltet, den ich schauen darf. Eine andere Form von Cutscenes sind die Interactive Cutscenes. Hier gesehen Fahrenheit. Dann wird Ihnen irgendwie, Sie interviewen da diese Kellnerin und die sagt was. Und jetzt haben Sie Zeit, während dieser Balken irgendwie von rechts nach links läuft oder von links nach rechts, welche Frage Sie stellen wollen. Und wenn Sie überhaupt sich nicht entscheiden, dann stellt die halt eine, die vorgegeben ist. So, und dann können Sie fragen, Sie nach der Person, nach dem Opfer, nach dem Verdächtigen. Es wird wieder Ihnen weggenommen, weil Sie letztlich dann doch alle Fragen stellen können und in der nächsten Frage stellen Sie halt die andere. Aber es gibt später Momente, wo Sie sich wirklich entscheiden müssen. Das ist ja so ein Merkmal von den Quantic Dream Spielen, also Heavy Rain und Beyond Two Souls sind ja dann die Nachfolger dieser Spiele, in denen Sie sich entscheiden müssen und Ihre Entscheidungen zum Teil auch wirklich storyrelevant werden. Also je nachdem, wie Sie sich entscheiden, passieren auch andere Dinge. Und diese Interactive Cutscenes, es ist zwar ein Film, aber Sie können sich entscheiden, welche Filmsequenz Sie als nächstes sehen. Kennt man von Dragon Slayer, nicht? Wenn Sie sich erinnern an diese tolle Zeichentrick-Geschichte aus den 80ern, in der Sie halt nach links oder nach rechts springen können und bei dem einen sterben Sie und bei dem anderen geht es halt in die nächste Sequenz weiter. So funktioniert das, Interactive Cutscenes. Bei Dragon Slayer ist das ganze Spiel so und bei Fahrenheit sind das halt immer so die narrativen Momente oder die Dialoge. So, und dann hat man als derzeit, ich glaube, so das überzeugendste Form sind die Scripted Sequence. Also Sie möchten, dass das Spiel etwas erzählt, möchten dem Spieler aber nicht die Handlungskontrolle aus der Hand nehmen. Und die Half-Life-Reihe hat es vorgemacht, 98, und Half-Life 2 hat es dann also besonders gut gemacht. Sie haben Figuren, die Sie auch immer anschauen als Spieler. Also Sie schauen immer zu Ihnen und unterhalten, manchmal schauen Sie ja selbst an, unterhalten sich, aber Sie haben immer das Gefühl, dass Sie Teil dieser Szene sind, können aber frei rumlaufen und Sie müssen denen auch nicht zuhören, Sie können auch weggehen. Und dann reden die da und Sie sind irgendwo anders mit beschäftigt, weil Ihnen das Spiel vertraut, dass Sie die Geschichte ja erleben wollen. Und was Sie nicht machen können, Sie können die nicht abschießen. Also die sind einfach, die reagieren überhaupt nicht darauf. Die sagen, ach, geh weg, sondern dann hauen Sie einfach gegen eine Wand oder schießen ins Nichts. Das ist so, so sehr traut man dem Spieler dann doch nicht in diesem Spiel, dass er nicht alles kaputt machen kann, indem er halt die Escort-Mission zerstört, indem er das Escort erschießt oder so. Und damit wäre die gesamte lineare Handlung danieder. Aber zumindest glaubt man ihnen, dass sie dabei bleiben, wenn was Wichtiges passiert. Und das Spiel sorgt auch dafür, dass sie schon mitkriegen, dass da jetzt was Wichtiges passiert. Und diese Scripted Sequence wird halt in der Engine gerendert, live. So dass es überhaupt keinen Bruch gibt. Und diese Figuren sind sonst KIs und die laufen rum und dann plötzlich reden sie mit ihnen. Und das ist das, was... Naja, Uncharted hat so eine Mischung und diese Naughty Dog-Spiele, da wird Ihnen halt die Kamera mal ganz kurz weggenommen oder die Kamera wird irgendwo hingezeigt, aber auch da bleibt man ja inzwischen in der Game Engine drin. Was natürlich auch daran liegt, dass die Grafikqualität der Real-Time-Graphics so gut geworden ist, dass es also kein wirklich großer Bruch notwendig ist, weil Sie halt auch schon als Spielerfahrung wirklich sehr gute Bilder haben. So, ein letzter Block, also nach den Cutscenes, wie erzählt man, wie gibt man dem Spieler die Auswahl, wie erzählt werden soll? Das sind natürlich durch Spielhandlungen, das andere sind Dialogsysteme, was hier ganz gut in diesem Rahmen passt. Verschiedene Dialogsysteme hier aus Mass Effect, wo sie ja dieses berühmte Dialog Wheel haben, was man auch aus anderen BioWare-Spielen kennt, also wo sie sich dann entscheiden können, interessanterweise, was sie sagen wollen, eher so welchen Ton geben sie. Sind sie der Freundliche oder der Unfreundliche, der Drängende oder der Neutrale? Aber das Spiel entscheidet dann, wie das ausformuliert wird. Das hat so Vor- und Nachteile. Zum einen, dass es dann doch komplexer in der Ansprache wird. Zum anderen sagt er manchmal Dinge, die man so gar nicht hätte sagen wollen. Und das Gefühl hat, das hat aber mit dem, was ich hier ausgewählt habe, wenig zu tun. Ist natürlich wieder ein Trick, dass Sie beim zweiten Durchspiel merken, hätte ich das andere gewählt, hat er dasselbe gesagt, also in dem Moment. Oder es klingt gar nicht so unterschiedlich. Aber es ist so eine Möglichkeit, wie Sie dem Spieler das Gefühl geben, wirklich ganz stark zu entscheiden, wie das Spiel weitergeht und wie die Geschichte weitergeht. Es gibt dann auch durchaus Möglichkeiten, dass der eine Ihnen freundlicher gesonnen wird oder unfreundlicher. Sie können Frauen und Aliens aller Art verführen, dadurch, dass sie besonders freundlich zu denen sind. Dafür ist das Spiel auch bekannt. So, und das ist für die Hauptstory dann vielleicht gar nicht so wichtig. Und Mass Effect 3, das Ende, hat ja nun entsprechende Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil man das Gefühl hatte, es war alles egal, was ich gemacht habe. Aber das ist ein Fehler des Gesamtkonzepts und nicht dieses Dialogsystems. Was haben wir? Wir haben nicht verzweigende Dialoge, kennt man aus japanischen Rollenspielen, so, wo man kein Geld hatte oder auch keine Lust, das alles aufzuzeichnen. Also hat man immer so Texte und dann manchmal sagt der Charakter halt in so einem unverständlichen Simlisch was und Sie müssen das dann durchlesen, weil die nur übersetzt wurden, dann müssen Sie sich halt über seitenweise Text klicken. Das ist ein nicht verzweigter Dialog und bis hin so, dass das ist wirklich ein Dialog, dann kommt der eine spricht, dann spricht wieder der andere und es gab überhaupt nie eine Wahl und es wurde einfach, das ist so eine billige Zwischensequenz. Wenn Sie mal so mit RPG-Maker ein Spiel gemacht haben, werden Sie sehen, wie einfach es ist, solche Dialoge aufzubauen. Der nächste Schritt sind komplexe Dialogbäume, hier aus Dragon Age Origins und Sie sehen auch dieses Dialogue Wheel halt diesmal mit dem Fantasy-Setting und nicht im Science-Fiction-Setting. Also in der Grafik. Also wie wird das umgesetzt technisch? Sie haben im Hintergrund wirklich so einen Baum, in dem Sie sagen, hier gibt's Owner, der Owner sagt was. Thus the black Knafentine, without your memories you're harder to find, of course, bla bla bla. Und jetzt haben Sie die Wahl darunter, wie Sie antworten. Die werden auch angezeigt. I see and how can I trust you? Oder I won't be ordered around by anyone, you or anyone else. If the circle can really read my mind, all is lost. Das sehen Sie dann in diesem Dialogue Wheel. Also das entspricht nicht dem Bild dahinter. So, und dann, wenn Sie das auswählen, dann sagt Ihnen das Spiel, okay, dann antwortet der mit folgendem Satz. Und daraufhin haben Sie wieder die Wahl. Ja, und manchmal mündet das dann auch, also das sind recht tiefe Bäume, aber manchmal sagt man, okay, das ist so ein symbolischer Link. Wenn er das sagt, dann ist das Gleiche, als hätte er gleich so geantwortet. Und so kann man dann die verschiedenen Optionen zusammenfassen. Sie sehen das auch hier aus der Engine. Wenn die Kondition Quest to Slay Monster ist im Plot, ist false, also die Quest ist noch nicht, dann Flag Quest Given, dann wird die Quest ausgeteilt und dann wird halt eine Cutscene abgespielt oder es wird irgendwas aufgerufen. So können Sie solche Dialoge dann einrichten und sagen, wenn er dorthin kommt und das Monster noch nicht getötet hat, dann bitte den Dialogbaum 17 abspielen und am Ende soll halt rauskommen, ich übernehme die Quest, ja oder nein. Und dazwischen sind die Autoren gefragt, deswegen sind Autoren ein wichtiger Bestandteil der Spielentwicklung, diesen Dialog so gut wie möglich klingen zu lassen. Also das sind Dialogbäume in der einen oder anderen Form, in vielen Spielen, die überhaupt Dialoge anbieten, hat man das inzwischen unter, weil es auch so sehr standardisiert ist. Eine besondere Form des Dialogbaums ist der Dialog-Hub, vor allem in früheren Spielen üblich, heute so ein bisschen unbeliebt, weil Sie das, also was ist ein Dialog-Hub? Sie kommen zu irgendeiner Figur und können dann eine von 10 Sätzen sagen. Tell me of trials. How did your wings get that way? Tell me of yourself. Und dann antwortet die Figur entsprechend. Das kann dann auch etwas länger dauern. Und danach sind Sie wieder in dem Hub und können eine andere Zeile auswählen. Und da ja das Spiel nicht weiß, welche Sie zuerst stellen, und wählt der im Grunde genommen dann seinen Weg, wie er vorher auch. Und das Spiel tut so, als würde es zum ersten Mal mit dem reden, weil es ja auch das erste Mal sein könnte. Und man hat so dieses Gefühl tatsächlich recht schnell, man redet halt nicht mit einer Figur, sondern mit so einem Verkaufsautomaten. Oder so einem Automaten, dem man halt irgendeine Frage stellt, dann spuckt er eine Antwort aus. Und in den noch schlechteren Dialog-Hubs kann ich dieselbe Frage auch mehrfach stellen, weil ich kann mich ja, also ob das schlecht ist, weiß ich nicht, aber zumindest kann man denselben Dialog immer und immer wieder führen, weil man sie ja vielleicht irgendwas überhört haben mag. Und das macht, das sorgt dafür, dass man nicht das Gefühl hat, mit einer echten Figur es zu tun zu haben, sondern halt wirklich so eine Informationsmaschine. Man wirft oben was ein und kriegt dann so einen Zettel raus. Planescape Torment ist insofern, also so oft passiert das nicht, und in Planescape Torment gibt es sehr verzweigte Dialoge, die auch die gesamte Spielnarration ändern. Aber das ist so ein typisches Beispiel der Adventure Games oder Action Adventure. Hier ist ein Rollenspiel der 90er, so Dialog Hubs, wird heute seltener gemacht. Eine Form des Dialog-Trees hat man ja so ein bisschen im Mass Effect auch gesehen, ist themenbasiert. Also sie hier bei Sims, die ja überhaupt nicht sprechen können, das heißt ja Simlish, dieses Gebrabbel da, was international auch, das müssen sie halt auch nicht synchronisieren, ist sehr viel billiger. So, dann sagen sie halt nicht, was hier gesagt werden soll, sondern ask about day, ask about show, ask to be protected, ask to pillow fight. Also sie haben so ein paar Themen, die sie ansprechen können, die dann verschiedene Bedürfnisse befriedigen, also das eine ist socializing, das andere ist Information oder ask, dass sie irgendwie Geld bekommt oder was auch immer. Und da können sie dann Beziehungen gestalten. Aber es wird nie übersetzt. Bei Mass Effect kriegt man ja dann halt den entsprechenden, das Audio-File. Hier ist dann bla 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 bla, da gibt es ein Herzchen oder irgendwie wird ausgetauscht, dass man sich jetzt mag. Und sie können so das Thema vorgeben in der Konversation, aber was die jetzt genau besprechen, das werden sie nie erfahren. Eine andere Form ist die symbolische Interaktion mit Gesten. Gerade in Multiplayer-Spielen wichtig, wenn sie nicht möchten, dass die Menschen sich beschimpfen. Also dann geben Sie ihnen keinen Chat. Wenn Sie einen Chat einrichten, wo die beliebig sich austauschen können, ist klar, dann wird also alle möglichen Formen von strafrechtlich relevanten Inhalten ausgetauscht, die auch spielimmersionsbrechend sind, weil man halt nicht also sich entsprechend anspricht, sondern natürlich wüst beschimpft oder vielleicht auch über ganz andere Dinge redet und nicht mehr in der Spielwelt bleibt. Und eine Lösung, die nicht oft, aber ab und zu mal benutzt wird, ist halt, man gibt ihm ein paar Gesten an die Hand. Bei Journey gibt es halt einen, dann können sie einen Chirp machen. Bei Dark Souls, hier Dark Souls 2, haben die dann halt so ein paar Gesten, von denen sie auch noch dazu, welche dazu gewinnen können. Die Verbeugung, die tiefe Verbeugung, die besonders tiefe Verbeugung. So, und damit können sie da so ein paar grundlegende Interaktionen gestalten. Aber vor allem gibt es keinen Stinkefinger oder irgendwelche Gesten, die jetzt aggressiv wären, sodass man auch niemanden damit ernsthaft schädigen könnte. Also das ist eine Form, gibt es interessanterweise gar nicht so oft, es wird lieber darauf verzichtet, dass die miteinander reden, dann erfinden die eigene Form der Kommunikation in Multiplayer-Spielen, was eine ganz eigene Veranstaltung wäre wahrscheinlich, welche Regeln, Community-Regeln sich in Multiplayer-Spielen ergeben, wenn man etwas mitteilen will, aber keine Möglichkeit dazu hat. Also da gibt es ja alle möglichen Formen. So, und die letzte Folie und auch die letzte Form der Kommunikation, die man fast überhaupt nicht mehr antrifft, interessanterweise, aber ich glaube, die wird irgendwann mal wieder kommen, ist das Parsen. Parsen heißt das Durchsuchen von Äußerungen auf sinnhafte Inhalte. Facade war so ein experimentelles Spiel, ich glaube 2008, indem sie halt, ich glaube, Daniel hat das ja mal vorgestellt, da kommen sie halt zu diesem Pärchen, die sich streiten und sie müssen vermitteln, aber sie müssen das per Text eingeben. Sie können beliebige englische Sätze eingeben und das Spiel versucht darauf sinnvoll zu antworten. Das war üblich in den 80ern, als wir Text-Adventures hatten, ohne Grafik, lebten die davon, wie komplex, also mit Nebensätzen und wie komplexe Sätze konnten da eigentlich geparst werden. Das verschwand dann durch die Point-and-Click-Adventure, wo sie das Problem bei Parsern ist, alles, was er nicht versteht. Also gibt man dem Spieler, du hast 20 Verben und die kannst du auswählen, aber ich garantiere dir, ich verstehe sie alle. Und dann merkte man, das braucht man 20 Verben, man braucht 5. Ach was, 5, man braucht eine, tue. Also klick irgendwo hin und dann wird der schon im Kontext das Richtige machen. So, und dann verschwanden die Parser völlig. Es gibt ganz wenige Spiele, die damit arbeiten. Facade ist eins, ein anderes ist, weswegen ich glaube, dass sie irgendwann wiederkommen, nicht weil Leute wieder anfangen zu tippen, sondern weil irgendwann die Spracherkennung gut genug sein wird, dass man das gesprochene Wort in Text übersetzen kann und das kann man wieder parsen. So, und dann wird, glaube ich, ein Revival kommen, wenn wir erstmal Speech Recognition auf dem Level haben, was einigermaßen zuverlässig funktioniert. Es gibt Spiele, ich glaube so Rainbow Six läuft auch so, wo sie dann ihre Teamkameraden, also die Computergesteuerten, mit so ein paar Befehlen kommandieren können. Also nicht online irgendwie über irgendwelche Chatfunktionen, sondern sie sprechen, der Computer erkennt halt 20 Befehle, kennt er, so hold position, move forward und so. Und das wird dann entsprechend auch gepasst und umgesetzt in Befehle. Es gibt Spiele, die das versuchen. Die Xbox hat es ja auch probiert mit ihrem tollen, mit ihrer tollen Klangerkennung in der Kinect, die halt immer online sein musste und deswegen Tag und Nacht das Wohnzimmer überwachte. Alexa macht das jetzt, also von Amazon jetzt nicht für Spieler, aber dass sie halt schnell Sachen bestellen können. Also es geht ja gerade, kommt es ja in die Wohnzimmer wieder zurück, die Speech Recognition, mit all den Problemen, die das dann mit sich führt, dass ständig ein Mikrofon offen ist, was alles, was es aufnimmt, zu einem Server nach Amerika schickt, wo es dann übersetzt und ausgewertet wird. Wenn sie das aushalten, ist es ja in Ordnung, aber irgendwie, dass das Ding bei Alexa on angeht oder Xbox One angeht, heißt ja nur, dass es die ganze Zeit darauf lauscht, sagt jetzt endlich mal jemand Xbox zu mir. Und wer lauscht da eigentlich? Das sind ja so Fragen, die man vor sich hat. Ich denke aber, dass das bei Spielen irgendwann wiederkommen wird, sodass wir dann stärker das Gefühl haben, wirklich einfach reden zu können und das Spiel reagiert. Ob es dann richtig reagiert, weiß man nicht, aber das machen Menschen ja auch nicht immer. Sodass man, glaube ich, ein ganz anderes Verhältnis oder auch ein Spielerlebnis haben kann, wenn die Parser erstmal wieder zurückkommen und man nicht angewiesen ist auf die wenigen Dialogoptionen, die so ein Dialogbaum bietet. So, ich wäre mit dem narrativen Teil damit durch. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause, sehen uns um 10 vor 11 wieder mit dem historischen Teil.